Frankreich steht im weltweiten Rampenlicht. Das Land ist Gastgeber der Olympischen Spiele mit der vielleicht umstrittensten Eröffnungsfeier der Geschichte. Ihre Züge wurden sabotiert. Das israelische Olympiateam braucht rund um die Uhr Schutz. Außerdem haben die gerade eine Achterbahnfahrt von Parlamentswahlen hinter sich und wissen immer noch nicht, wer ihr Premierminister werden soll. Werfen wir also heute einen Blick darauf, was das grelle Licht der olympischen Lichter über Frankreich verrät, jetzt in Trumpet World. Hallo und herzlich willkommen zu Trumpet World, einer brandneuen Videoshow von dieposaune.de. In dieser zweimal wöchentlich stattfindenden Show werden wir Ihnen die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt präsentieren. In dieser Sendung werden wir Gäste aus unserem Posaunenteam und von anderswo begrüßen, um Ihnen eine globale Perspektive auf die wichtigsten Nachrichten zu geben, alles aus einer biblischen Perspektive. Die Olympischen Spiele sind oft eine gute Gelegenheit, das Gastgeberland unter die Lupe zu nehmen. Aber dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Normalerweise zeigen sich die Gastgeber von ihrer besten Seite. Vor 12 Jahren, als Großbritannien Gastgeber war, hatten wir eine ganze Ausgabe, in der wir sie ermahnten, über die olympischen Lichter hinauszuschauen. Oberflächlich betrachtet sah alles ziemlich glitzernd und glamourös aus. Aber hinter den Kulissen gab es deutliche Anzeichen dafür, dass die Gesellschaft auseinanderfiel. Die Geschichte in Frankreich ist ein wenig anders. Sie brauchen nicht einmal hinter die olympischen Lichter zu schauen. Die olympische Flagge wurde verkehrt herumgehisst. Die Dysfunktion und die Spaltung der französischen Gesellschaft sind hier deutlich zu sehen. Heute Nachmittag ist einer unserer europäischen Korrespondenten, Josué Michels, bei mir. Josué und ich sind beide seit mehreren Jahren in Frankreich unterwegs. Beginnen wir also damit, das olympische Rampenlicht zu nutzen, um einen Blick auf das Moderne werfen. Ihre Gedanken zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben.
Ich möchte heute nicht nur einen Blick auf Frankreich und Paris, aber auch auf den Gastgeber Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten, werfen. Denn er ist ein Mann, auf den unser Chefredakteur, Herr Gerard Flury, aufmerksam gemacht hat, wegen seiner dreisten Äußerungen gegen Amerika. Er will sein eigenes Militär aufbauen. Er will eine europäische Macht. Und viele werden sich daran erinnern, dass er kurz nach seiner Wahl im Jahr 2017 eine Rede darüber gehalten hat, wie er nicht Frankreich, sondern Europa umgestalten will und zu einer Supermacht aufbauen will. Jetzt kommt er zu den Olympischen Spielen, die in Frankreich ausgetragen werden, und ist eine hervorragende Gelegenheit für ihn, die Größe Frankreichs und Europa zu präsentieren. Und er möchte die Tradition und Modernität Europas zeigen.
Gleichzeitig gibt es aber auch diese hochkarätigen Probleme. Ich meine, viele von ihnen werfen ein Schlaglicht auf die soziale Dysfunktion Frankreichs. In der kommenden Ausgabe des Posaune Printmagazins werden wir einen Artikel über die sozialen Spaltungen veröffentlichen, die wir bei den Wahlen gesehen haben. Sie können sich das gut vorstellen. Ich meine, es begann mit dem Freitag, dem großen Tag, der Eröffnungsfeier. All diese verschiedenen Kulturgüter sollten in einer großen, lebhaften Ausstellung präsentiert werden. Und dann wurden wir von der Nachricht geweckt, dass die Züge sabotiert werden. Es sieht so aus, als ob das linke Gruppen waren. Ich denke, dass sie sich in dieser Sache nicht sehr genau ausdrücken. Aber es ist eine soziale Spaltung zu sehen. Das Land hat 1 Milliarde Euro ausgegeben, um den Fluss zu säubern, damit sie darin schwimmen können. Ich glaube, es wurde am Montag wieder verschoben. Sie müssen den Triathlon immer wieder verschieben, weil das Wasser zu schmutzig ist. Es gab eine große Sache. Ich weiß nicht, wie viel davon am Ende in der Praxis herauskam. Aber auf jeden Fall gab es in den sozialen Medien diese große Sache, in der Herr Macron sagte, er würde in diesem Fluss schwimmen. Und so haben viele Franzosen versprochen, den Fluss auf kreative Weise zu verschmutzen. Aber all diese verschiedenen Dinge führten zu verschiedenen Elementen sozialer Spannungen.
Ja, es war früher so, dass Sport die Menschen vereint. Man versammelt sich hinter Menschen, die so schnell laufen oder so hoch springen oder diese erstaunlichen Dinge tun, weil es in gewisser Weise nicht politisch ist. Aber wir haben einen Wandel erlebt, nicht nur in Frankreich und Europa, sondern überall auf der Welt.
Ich denke, das ist ein wirklich interessanter Punkt, sowohl als französisches als auch als internationales Phänomen. Alles, was das in Frankreich schmälert, ist fast ein Angriff auf ihn. Aber ich glaube, darüber habe ich mir international noch keine Gedanken gemacht. Aber ja, die Art und Weise, wie Russland wegen des Ukraine-Kriegs und wohl auch wegen des Dopings seiner Athleten von den Geschehnissen dort ausgeschlossen wurde. Aber trotzdem, wir können es nicht wirklich. Es wird immer schwieriger, die Politik aus diesen Dingen herauszuhalten. Und dann Israel, wo ich die Behandlung des Empfangs, den einige der israelischen Athleten erhalten haben, und der ihnen drohte, für absolut schockierend halte. Ich glaube, es war nicht ganz so schlimm, wie die Leute befürchtet hatten. Ich glaube, sie hatten kürzlich ein Spiel, ein Fußballspiel gegen Mali, bei dem die Aufnahmen eine Minderheit von palästinensischen, pro-palästinensischen Demonstranten zeigten, die es bis ins Studio schafften und dort aufstanden. Und es klang so, als ob sie auf dem Video Heil Hitler skandierten, was einfach schockierend ist. Aber was ich noch schockierender fand, waren die Äußerungen französischer Abgeordneter. Auch hier sagte einer der Abgeordneten der Partei, die bei den Wahlen am besten abgeschnitten hat, nein, die israelische Delegation ist in Paris nicht willkommen. Israelische Sportler sind bei den Olympischen Spielen in Paris überhaupt nicht willkommen. Dann sagte ein anderer Abgeordneter derselben Partei, die israelische Flagge, die mit dem Blut der unschuldigen Menschen in Gaza befleckt ist, sollte diesen Sommer nicht in Paris wehen. Ich meine, sie haben recht. Alles ist politisch und die Welt ist gespaltener denn je. Und so wird aus der einstigen Feier der Einheit etwas, aus dem wir unsere Spaltungen und unsere Politik nicht mehr heraushalten können, weil diese Spaltungen so tief sind. Ich denke, die Eröffnungszeremonie ist ein weiteres Beispiel für die tiefen Spaltungen in Frankreich. Ich glaube, der wichtigste Teil der Zeremonie, der die meisten Kontroversen ausgelöst hat, ist die Szene, in der die Organisatoren scheinbar das letzte Abendmahl nachstellten. Es gab danach einige Debatten, und ich weiß es nicht. Ich möchte dem Ganzen nicht wirklich auf den Grund gehen. Sie sagte, ob es sich tatsächlich um das letzte Abendmahl handelte oder ob es ein anderes Gemälde war, das ebenfalls von Da Vincis Abendmahl inspiriert wurde, aber griechische Götter darstellt. Aber sie hatten diese Situation, in der sie, ich schätze, eine übergroße Frau hatten, die Jesus Christus darstellte. Sie hatten Transsexuelle, die Jünger darstellten. Zumindest wird das von einigen so interpretiert.
Ja, der Name der Toleranz spaltet Frankreich im Moment sehr. Und die französische Führung will das offen zur Schau stellen und sagen, das ist unser Standard. Wir alle sollten uns dahinter versammeln. Und wenn sie es auf die Olympischen Spiele übertragen, ist die Botschaft, dass sich die ganze Welt hinter dieser Botschaft vereinen sollte.
Richtig. Ich meine, diese Bilder sind ziemlich anstößig, egal wie sie versuchen, sie zu beschönigen. Die katholische Bischofskonferenz von Frankreich sagte, die Olympischen Spiele machten das Christentum zum Gegenstand von Hohn und Spott, was wir heute Morgen zutiefst bedauern. Unsere Gedanken sind bei allen Christen aller Kontinente, die sich durch die Ungeheuerlichkeit und Provokation einiger Szenen beleidigt fühlen. Ich meine, ich bin nicht überrascht, dass die Menschen über diese Szenen empört sind. Ich war überrascht, dass Herr Macron, der politisch sehr versiert ist, was immer sie auch von ihm halten mögen, diese Szenen scheinbar unterstützt hat. Ich meine, er hat keine Kritik geäußert. Er schien zu sagen, ja, ich fand die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele fantastisch. Und ich denke, das hat direkt mit der französischen Politik zu tun. Ich meine, wenn wir auf die Wahl zurückkommen, die wir erst vor ein paar Wochen hatten, war die wichtigste Partei bei dieser Wahl die Nationale Rallye. Diese Partei, die unter Jean-Marie Le Pen in den 90er Jahren eine lange Geschichte hatte, war unter dem Namen Front National eine Art Anathema. Niemand wollte mit ihnen Geschäfte machen. Niemand wollte mit ihnen koalieren. Und sie galten als antisemitisch. Jean-Marie Le Pen hat dazu einige ziemlich unverschämte Bemerkungen gemacht. Seitdem hat seine Tochter die Partei übernommen und sie in eine ganz andere Richtung gelenkt. Sie hat sie umbenannt, ihr Vater wurde aus der Partei rausgeschmissen. Aber es gibt immer noch viele Menschen in der französischen Gesellschaft, die das sehen und sagen, ist das Marketing? Ist das Kosmetik? Oder hat sich diese Partei grundlegend verändert? Sie sehen nicht mehr so aus und reden nicht mehr so wie früher. Aber haben sie sich in ihrem Inneren verändert? Das ist die Debatte, die seit Jahren in Frankreich geführt wird. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament hat diese Partei den ersten Platz belegt. Emmanuel Macron rief sofort Neuwahlen für das französische Parlament aus und sie gewannen die erste Runde. Die linke und die rechte Partei haben sich irgendwie zusammengetan oder die Partei von Herrn Macron hat sich zusammengetan. Es ist ihnen gelungen, sie in der zweiten Runde von der Macht zu verdrängen, obwohl die National Rally den größten Prozentsatz der Stimmen erhalten hat. Aber was ist die Haltung der französischen Katholiken gegenüber der National Rally und Frau Le Pen? Sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, die Partei für Frankreichs Katholiken zu sein und sich für den Katholizismus in Frankreich einzusetzen. Viele Katholiken haben das wegen der historischen Belastung mit Misstrauen betrachtet, aber sie haben die Vorführung bei den Olympischen Spielen und die Eröffnungszeremonie, die anscheinend von Herrn Macron gebilligt und kontrolliert wird. Das könnte ein wichtiger Wendepunkt sein, an dem sich viele Katholiken in Frankreich dafür entscheiden, dass die National Rally das kleinere Übel ist. Und ich denke, das könnte eine wichtige Rolle spielen. Wir haben gesehen, dass die katholische Kirche in der französischen Politik eine immer wichtigere Rolle spielt, auch unter Herrn Macron. Das ist bemerkenswert, denn in Frankreich gibt es eine der strengsten Mauern der Welt zwischen Kirche und Staat, Religion und Politik. Das hat sich bereits geändert. Aber Sie können sich vorstellen, dass dies ein wichtiger Wendepunkt für die Rolle der katholischen Kirche im französischen Staat ist.
Ja, es ist sehr interessant zu beobachten, wenn man bedenkt, wie Gesellschaften ihre Haltungen zu bestimmten Dingen zementieren. Ob sie nun gegen Einwanderung oder gegen LGBTQ sind oder ob sie für den Klimawandel sind oder den Klimawandel fürchten, sie werden immer stärker und die Menschen unterstützen sie und radikalisieren sich. Die Mitte taucht im politischen Spektrum fast nicht mehr auf, weil man heutzutage polarisieren muss, um Wähler zu gewinnen. Ab jetzt gibt es, wie Sie sagten, eine Wiederbelebung einer eher traditionellen katholischen Bewegung. Gleichzeitig gibt es Bewegungen, die sagen, die katholische Kirche muss sich ändern und Papst Franziskus und andere treiben das voran. Was ich interessant finde, und das ist mir gerade eingefallen, ist, dass einige das, was wir in Paris gesehen haben, mit einem neuen Babylon verglichen haben. Und wenn Sie wirklich darüber nachdenken, könnte das die Situation ziemlich gut beschreiben. Denn Babylon war die Wiege der Zivilisation. Viele der kulturellen Dinge, die wir sehen, haben dort ihren Ursprung. Vieles, was heute modern ist, geht auf Babylon zurück. Auch viele Religionen gehen auf Babylon zurück. Babylon scheint also der verbindende Faktor zu sein.
Ich denke, die Idee der Polarisierung ist ein wirklich interessantes Thema, von dem ich nicht unbedingt erwartet hätte, dass es sich in dieser Diskussion herauskristallisiert, sowohl in der Welt als auch in Frankreich, dass die Menschen in diese Extreme getrieben werden. Aber wir beobachten diesen Trend in Frankreich und ganz Europa sehr genau. Herbert Armstrong und der Chefredakteur der Posaune, Gerald Fleury, sagen seit Jahren voraus, dass das Christentum zu seinen katholischen Wurzeln zurückkehren wird. Und es gibt wirklich solide biblische Prophezeiungen, auf die wir in ein paar Minuten eingehen werden. Ich möchte einen Abschnitt einbauen, in dem wir das ganz einfach aufschlüsseln. Aber das ist eine sehr konkrete Vorhersage. Und was wir in den letzten Jahren beobachten konnten, ist, dass Europa in das entgegengesetzte Extrem gedrängt wurde. Ich meine, das haben wir bei der Eröffnungsfeier gesehen, und zwar bei einer Veranstaltung, die eigentlich eine Art Mainstream und familienfreundlich sein sollte und hinter der das ganze Land stehen kann. Aber es gibt eine Fraktion, die sehr extreme Ansichten hat, die sie dann allen aufzwingen und unter die Nase reiben will. Das war es, was hier zu sehen war. Und ich glaube, wir sehen, wie sich die Gegenreaktion aufbaut. Und sie wird genau in die prophezeite Richtung führen, in der das Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Und ich glaube, wenn Sie genau hinsehen, haben Sie wirklich das Gefühl, dass die Vogue-Bewegung die Oberhand hat und alle Hebel der Macht in der Hand hält. Aber ich glaube, wenn Sie sich an bestimmten Orten umsehen, können Sie sehen, wie sich die Gegenreaktion formiert. Und ich glaube, das ist wirklich der Kern von allem, worüber wir mit Frankreich sprechen. Ich möchte gleich auch Ihre Erfahrungen mit Deutschland einbringen, wo wir uns auf eine Krise zubewegen, die nicht tragbar ist. Und das Ergebnis dieser Krise wird ein Umschwung in die andere Richtung sein. Eine Krise der Spaltung innerhalb der Länder, der Kriminalität, mit dem Potenzial für Terrorismus, das wir bereits angesprochen haben. Es gibt Berichte über Drohungen gegen das israelische Team. Die israelischen Behörden haben gewarnt, dass der Iran versuchen wird, die Olympischen Spiele anzugreifen. All dies wird dazu führen, dass sich ein ganz anderes Europa herausbildet. Ein Europa, das viel autoritärer ist und viel stärker von starken Männern geführt wird. Und ich denke, wir sehen eine Bewegung in diese Richtung, sogar mit Emmanuel Macron. Aber auch ein Europa, das viel religiöser ist. Was wir also in Frankreich sehen, ist, dass das Pendel langsam das andere Ende erreicht, bevor es wieder zurückschwingt und wir die Reaktion darauf bekommen. Aber dies war nicht das einzige große Sportereignis des Sommers, wie ich gerade schon angedeutet habe. Es gab die Europameisterschaft in Deutschland. Sie waren in Deutschland während einiger dieser Spiele vor Ort, nicht um die Spiele zu sehen, wie ich hinzufügen möchte, sondern aus einigen anderen Gründen. Sie haben einen Artikel mit einigen Ihrer Eindrücke und der deutschen Reaktion darauf geschrieben. Ich glaube, in bestimmten Teilen Frankreichs herrscht eine gewisse Scham angesichts dessen, was bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele zur Schau gestellt wurde. Sie haben im Grunde dasselbe über die Europameisterschaft in Deutschland geschrieben.
Ja, ich habe mir einige der Spiele angesehen, aber nicht im Stadion.
Nicht, dass das falsch wäre.
Ja, aber...
Ich möchte nicht, dass unsere Zuhörer den Eindruck bekommen, dass Josué hier die ganze Zeit durch Europa reist und über Sportereignisse berichtet.
Und dann dafür bezahlt zu werden. Ich war aus verschiedenen Gründen in Deutschland, aber auch auf verschiedenen Reisen. Auf einer Reise war ich mehr im Süden Deutschlands. Ich war in Dörfern. Die Kinder spielten noch auf den Straßen. Und es ist wirklich eine wunderbare, schöne Szene. Und es gibt so viele wunderbare Aspekte in Deutschland, die noch sehr geordnet und strukturiert sind. Aber wenn Sie dann in einige der Städte gehen, sehen Sie einen kulturellen Niedergang, Umweltverschmutzung und Verbrechen. Und über eine dieser Städte habe ich viel gelesen, aber mir war nicht ganz klar, dass ich ein Hotel mitten in einem dieser Kriminalitätsschwerpunkte gebucht hatte. Ein paar Wochen zuvor war ich auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs in Frankfurt. Und dann kam ich zu einem Hotel auf der anderen Seite und ich traute meinen Augen nicht. Die ganze Straße war voller Fremder und ich fühlte mich nicht sicher. Ich war dort mit meiner Frau und unserem kleinen Kind, das unter einem Jahr alt ist. Und wir fühlten uns nicht sicher. Später habe ich in den Nachrichten recherchiert und herausgefunden, dass ein Hotelbesitzer von einigen Medien zu den Vorgängen auf der Straße befragt wurde. Aber im Wesentlichen geht es dort um viele Drogendealer und viel Kriminalität. Von der Polizei haben wir nicht viel gesehen. Aber es ist der Hauptbahnhof in Frankfurt und in der Stadt fanden einige der Spiele dieses Jahr statt. Was bedeutet, dass viele Reisende genau dort gelandet sind. Sie kamen heraus und wurden von einer Szene der Kriminalität empfangen. Und ich habe gelesen, dass viele Briten verblüfft waren. Sie waren erstaunt über das, was sie sahen, wo sie doch dachten, dass in deutschen Städten Recht und Ordnung herrscht. Sie erwarteten schöne und saubere Städte. Nun ja, das war nicht, was sie sahen, besonders nicht in Frankfurt, aber auch in anderen Städten. Und ehrlich gesagt ist das ziemlich traurig. Und dann stellt man fest, wenn man das mit dem gegenüberstellt, was die Deutschen gewohnt sind und gerne sehen würden, wie jeder gerne eine Stadt sehen würde, die sauber ist und in der man sich sicher fühlt, dann kann man verstehen, dass sie sich für Veränderung sehnen, dass sie sich eine neue Führung wünschen, dass sie sich mehr Sicherheit auf der Straße wünschen und dass sie dem auch offener gegenüberstehen.
Und ich glaube, es war in Ihrem Artikel, Dinge aus der Bild, Deutschlands größter Boulevardzeitung, gelesen. Ich meine, es ging darum, wie sehr sich Deutschland dafür schämt, was mir wirklich auffiel, weil die Ausrichtung der Olympischen Spiele für Deutschland eine so große Quelle des Stolzes war, nicht die Olympischen Spiele, es war die Fußballweltmeisterschaft. Zu dieser Zeit war das eine große Quelle des Stolzes. Und sie schämten sich wirklich sehr dafür, dass Menschen hierher kamen und das sahen. Ich denke also, dass diese Sportereignisse im Sommer viele der Probleme in Europa deutlich gemacht haben. Ich denke, in Deutschland sieht man, wie sich die Migration verändert. In den Städten steigt die Kriminalität. Ich denke, dass wir ähnliche Dinge in Frankreich gesehen haben. Und sicherlich können Sie herausfinden, ob Frankreichs Antisemitismusproblem hausgemacht oder importiert ist. Und ich denke, es ist ein bisschen von beidem. Aber ein großer Teil davon sind Parteien, die von Migranten unterstützt werden. Und dieses Problem des radikalen Islam, das in Frankreich selbst entstanden ist, diese Spaltung, der moralische Verfall, ich denke, all das wird bei diesen Spielen wirklich deutlich. Aber um die Zukunft dieser Länder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, möchte ich Abraham Blondeau aus unserem kanadischen Büro in die Diskussion einbeziehen. Also, nun zunächst einmal guten Tag, Abraham.
Hallo, danke, dass ich bei der Sendung dabei sein darf.
Ja, ich danke Ihnen. Danke, dass Sie bei uns sind. Die Olympischen Spiele können uns einen guten Überblick über ein Land geben, aber sie können auch einen historischen Zeitraum abbilden. Und genau daran arbeiten Sie, denn, wie ich bereits angedeutet habe, beobachten wir den Aufstieg eines prophezeiten Heiligen Römischen Reiches aus der Europäischen Union. Auch darauf werde ich in Kürze etwas näher eingehen. Und die Olympischen Spiele waren in der Vergangenheit eine Gelegenheit für eine frühere Wiederauferstehung dieses Reiches, sich der Welt zu präsentieren und uns viel über diese Zeit zu erzählen. Diese Olympiade zeigt also, was Frankreich und ganz Europa wirklich fehlt. Und die Gegenüberstellung dieser beiden Olympischen Spiele sagt uns viel über den Zustand Europas. Darauf wird sich Ihr Artikel konzentrieren, richtig?
Ja, genau das ist es. Und ich denke, die Diskussion war sehr interessant. Und viele dieser Themen, die Sie und Joshua erforscht haben, machen deutlich, dass sich die modernen Ereignisse, die wir mit diesen Olympischen Spielen in Frankreich erleben, auf die Geschichte reimen, auf dieselbe Art von Gefühlen der Müdigkeit gegenüber der herrschenden Klasse, Polarisierung, Frustration. All diese Themen waren schon bei der Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches präsent. Und wir sprechen hier von den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Wenn Sie sich also Bilder von diesen Olympischen Spielen ansehen, die für uns in der heutigen Zeit im Nachhinein fast dystopisch wirken. Es ist kaum zu glauben, dass bei der Eröffnungsfeier die roten Hakenkreuzbanner direkt neben den olympischen Bannern hängen und dass beim Einmarsch aller Nationen Adolf Hitler gegrüßt wird. Und das ist etwas, das uns so unnatürlich erscheint. Aber zu dieser Zeit, bei den Olympischen Spielen, 1936, waren all diese Nationen dabei. Die Olympischen Spiele waren eine große Chance für Hitler, das Dritte Reich zu präsentieren. Oder wie er und sein oberster Propagandaminister Josef Goebbels es wirklich wollten, die Olympischen Spiele zu nutzen, um die Wiedergeburt Deutschlands zu zeigen. Nach dem Ersten Weltkrieg fühlte sich Deutschland also ziemlich gedemütigt. Und dies war ein großer Moment, in dem das Hitler-Regime in den Augen der Welt legitimiert wurde. Und so kamen all diese Nationen nach Berlin, um die Wiedergeburt Deutschlands nach Jahrzehnten der Schwäche und des Stigmas des verlorenen Ersten Weltkriegs zu zeigen. Sie sollten ein neues Deutschland sehen, ein starkes, selbstbewusstes, wiedergeborenes Deutschland, das die Welt in Staunen versetzen konnte. Und genau das war es, was Hitler bei den Olympischen Spielen 1936 erreichen wollte.
Und ich denke, das ist ein interessanter Kontrast. Eine weitere Rolle, die die Olympischen Spiele spielen können, ist die Reflexion und die Rolle, die sie für das Selbstbild einer Nation spielen. Denn ich finde es wirklich interessant, die Rolle und das Selbstbild Deutschlands im Jahr 1930 mit dem Frankreichs zu vergleichen. Und auch hier gibt es meiner Meinung nach interessante Parallelen zu heute, wo Frankreich auf dem Papier das stärkere Land war. Ich denke, wenn Sie sich fast jede Statistik in den 1930er Jahren ansehen, dann wurde Frankreich, vor allem wenn es um Dinge wie militärische Stärke geht, als die führende Macht angesehen. Aber gleichzeitig gab es in Deutschland unter Adolf Hitler ein unbestreitbares Selbstvertrauen, das in Frankreich nicht vorhanden war. Und das war eine Zeit, in der das Frankreich der 1930er Jahre tief gespalten war. Ich meine, Frankreich hat zu dieser Zeit immer noch ein Imperium. Zu diesem Zeitpunkt geht die Sonne über dem französischen Kaiserreich nicht unter. Es hat 80 Millionen Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von 4 Millionen Quadratkilometern in diesem Reich. 1936 ist das gleiche Jahr, in dem Leon Blum der erste sozialistische Führer Frankreichs wird. Und sie haben eine ähnliche Spaltung. Sie haben das Recht im Inneren. Frankreich hasst Blum so sehr, dass es den Slogan gibt, besser Hitler als Blum. Und ich glaube, es gab wirklich Dinge, die beiden Extremen in Frankreich zu jener Zeit zuwider waren, den Sozialisten und ihren Gegnern. Das bedeutete, dass Frankreich, während das selbstbewusste Deutschland in ganz Europa herumtrampelte, durch seine eigenen internen Spaltungen gelähmt war. Es wurde von politischer Gewalt zerfressen. Es gab wieder einmal einen starken Antisemitismus. Blum war auch der erste jüdische Premierminister. Und ein Teil der Opposition oder der erste jüdische Führer Frankreichs war deshalb gegen ihn. Es gibt also einige interessante Parallelen. Deutschland dominiert Europa nicht militärisch, sondern durch seine Wirtschaft. Sie sind wirklich die dominierende Macht in Europa. Auf dem Papier spricht vieles für Frankreich, vielleicht auch viele der wirtschaftlichen Zahlen. Deutschland steht sogar ein wenig über Frankreich. Aber die längste Zeit hat Frankreich bis vor kurzem mehr für sein Militär ausgegeben. Frankreich scheint in einer sehr guten Position zu sein, um eine Koalition mit anderen Ländern wie Spanien und Italien zu bilden und möglicherweise sogar Deutschland seinen Willen aufzuzwingen. aber sie sind nicht grundsätzlich gegen Deutschland, weil sie so gespalten sind. Ich denke also, dass es das gibt. 1936 weist einige interessante Parallelen auf. Aber in Ihrem Artikel wollten Sie, glaube ich, weitergehen und darüber sprechen, wie diese Olympischen Spiele wirklich zeigen, was Europa heute braucht.
Ja, genau. Und fügen Sie noch einen Punkt hinzu. Es ist interessant, denn vor 100 Jahren, 1924, fanden in Paris die Olympischen Spiele statt und es sollte eine riesige Schau der französischen Kultur werden. Und das war sie auch, ich glaube. Es waren sehr erfolgreiche Olympische Spiele. Aber Deutschland hat 1936 alles größer und besser gemacht. Und niemand erinnert sich wirklich an die Olympischen Spiele 1924 in Paris, die Olympischen Spiele in Berlin. Sie haben die Olympischen Spiele wirklich modernisiert. Viele der Zeremonien und die Massenmedien, die heute bei den Olympischen Spielen präsent sind. Deutschland war das erste Land, das die Fackelzeremonie durchführte, die von Hitler erfunden worden war. Die 36. Olympischen Spiele waren die ersten, die gleichzeitig im Fernsehen und im Radio übertragen wurden. Hitler nutzt die Übertragung also wirklich für die Welt. Und wie Sie schon sagten, ist dies wirklich eine Vorbereitung auf die Zukunft. Ich möchte mit diesem großartigen Zitat aus einer unserer Broschüren beginnen. Das ist aus unserer Broschüre »Deutschland und das Heilige Römische Reich«. Es wurde von Chefredakteur Gerald Fleury geschrieben. Und er sagte dies, Zitat, »Der Stangenkopf«. Das ist also eine Anspielung auf Hitler. Das Dritte Reich stieg aus dem Untergrund auf. Das bedeutet, dass die meisten Menschen in der Welt nichts von seiner Existenz wussten. Dann sagt er das Tier. Damit ist die Macht des Tieres aus Offenbarung 13 gemeint. Wir werden wahrscheinlich gleich noch mehr darüber berichten. Er sagt, dass das Tier die Unwissenheit der Welt mächtig ausnutzt. Betrug ist seine größte Waffe. In der Bibel heißt es, dass es so seine Liebhaber zermalmt. Zitat Ende. Ich finde, das ist eine großartige Zusammenfassung von Hitlers Regime, denn es bediente sich der Täuschung, der Propaganda und die Welt war naiv. Sie waren unwissend über Hitlers Absichten, aber auch über das Erbe des Heiligen Römischen Reiches, das Hitler verkörperte. Und wir erleben gerade, wie Hitler im Europa von 1936 dieses neu gewonnene Selbstvertrauen verkörpert und sich auf das Erbe besinnt, das Europa immer geeint hat. Und das Pendel schwingt heute in dieselbe Richtung. Die Menschen sind unzufrieden mit dieser hedonistischen Kultur, die bei der Eröffnungsfeier in Paris zu sehen war. Die Unruhen und die Gewalt der Einwanderer in Paris in der Woche zuvor zeigen, wie desorganisiert unsere Politiker wie Macron sind und dass sie nicht einmal in der Lage sind, Veranstaltungen in ihrem eigenen Land zu organisieren. Das erzeugt einfach ein Gefühl der Verlegenheit und Unzufriedenheit. Wir sehen also, wie das Pendel ausschlägt. Okay, wenn dieser Hedonismus, diese moderne sozialistische Kultur Europa nicht vereinen kann, was dann? Und es ist diese Kultur des Heiligen Römischen Reiches, diese Beziehung zwischen Kirche und Staat. Und wie Sie schon sagten, wird die katholische Kirche immer lauter und mischt sich immer stärker in das Geschehen ein. Und das ist die Warnung, die Herr Fleury in seinem Buch »Deutschland und das Heilige Römische Reich« ausspricht. Ich gebe Ihnen nur noch einen Absatz. Er sagt, Zitat, »Wir können den aufsteigenden siebten Kopf verstehen. Das ist also das Heilige Römische Reich, das als nächstes kommt und das wir viel besser und leichter verstehen, wenn wir das sechste verstehen. Das sechste Haupt gibt uns eine dramatische Vorschau auf das, was in naher Zukunft geschehen wird. Ein letztes Mal. Wir müssen nur begreifen, was das sechste Haupt getan hat und es dann mit etwa 20 oder 30 multiplizieren. Die Bibel offenbart, dass das sechste Haupt eine sehr enge Verbindung zum siebten hat. Und ich finde dieses Zitat faszinierend, denn es steht in engem Zusammenhang mit dem, worüber wir hier sprechen. Diese großen nationalistischen Veranstaltungen, diese großen Spektakel, die die Welt sieht, wie die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, können einen enormen Einfluss darauf haben, die Kultur in ihre Richtung zu lenken und die Menschen um ihre Vision von Europa zu vereinen. Und wie wir 1936 sehen konnten, hat Hitler das ziemlich großartig gemacht.
Und ich denke, das ist ein wirklich interessanter Punkt an dieser Sache. Es gibt eine fertige Alternative, denn ich glaube, viele Menschen, die die Eröffnungsfeier in Paris gesehen haben, haben sich ziemlich leer gefühlt. Ich meine, ich habe sie nicht von Anfang bis Ende gesehen, ich habe Ausschnitte gesehen. Das einzig wirklich Beeindruckende, was ich gesehen habe, war das Feuerwerk, das von der Brücke aus gezündet wurde, und das sah ziemlich cool aus. Aber für ein Land, das so viel an Kultur und Geschichte und eine lange Geschichte an künstlerischem Talent hat, war davon einfach nicht viel zu sehen. Es gab ein oder zwei dieser unerhörten Momente, über die wir alle sprechen. Aber ich glaube nicht, dass viel Positives aus Frankreich dort zu sehen war. Und Sie können das sogar mit früheren Eröffnungszeremonien vergleichen. Und wissen Sie, es gibt Dinge, sagen wir bei der Eröffnungszeremonie in London, es gibt Dinge, die ich nicht mochte, aber ich denke, es gab Momente der Inspiration, Momente, die waren wie, oh, okay, das ist ziemlich cool, das ist ziemlich inspirierend. Und selbst mit, sagen wir, China oder Russland, aber die Tatsache, dass die Menschen leer ausgehen. Aber was Sie sagen ist, dass es eine fertige Alternative für Europa gibt, wo es all diese reiche, tiefgründige Kultur gibt, die eine Menge positiver Aspekte hat. Sie haben die Musik von Beethoven und Mozart und all diese künstlerischen Talente. Und auch hier ist vieles davon lobenswert und zeigt das Beste des menschlichen Geistes. Darüber möchte ich später in der Sendung noch mit einem anderen unserer Autoren sprechen. Aber damit verbunden ist auch das Erbe des Heiligen Römischen Reiches, das mit vielen dieser Elemente eng verwoben ist. Sie sehen also, wie sehr Sie sich auf das Erbe des Heiligen Römischen Reiches stützen. Und Joshua, darüber haben Sie schon oft geschrieben. Die Vergangenheit, nicht nur die Musik, sondern die Kronjuwelen des Heiligen Römischen Reiches. Das Erbe des Heiligen Römischen Reiches. Es gibt eine fertige Alternative zu dem, was wir bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gesehen haben, und wir erwarten, dass Europa sehr schnell danach greifen wird.
Beim Wiederaufbau von Notre Dame haben wir etwas von diesem verbindenden Faktor in Frankreich gesehen, wo sich alle hinter dem katholischen Erbe versammelten. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt des Heiligen Römischen Reiches, hinter dem sich die Linke und die Rechte in Frankreich jetzt wirklich versammeln können. Und das Heilige Römische Reich war von Natur aus gegen die britische Vorherrschaft. Es war schon früh gegen die aufstrebende Macht der Amerikaner. Offensichtlich konnten sie einige dieser Dinge nicht verhindern. Aber dagegen haben sie gekämpft. Natürlich hat auch Hitler dagegen gekämpft. Wenn Sie es also aus dieser Perspektive betrachten, dann hat das Heilige Römische Reich etwas, hinter dem sich die Menschen versammeln können. Wenn Sie sagen, dass Europa sich erheben muss. Wir wissen, dass sich die katholische Kirche darauf vorbereiten wird, aber es wird dieses vereinigende Reich sein, das sich den anderen Reichen entgegenstellt oder sie übertrifft. Das wird wohl diese Vision sein, die sie zusammenbringen wird. Und das sehen wir am Linksextremismus, der sich gegen den amerikanischen Kapitalismus richtet, aber auch im Rechtsextremismus, der sich gegen andere Aspekte Amerikas wendet. Hier sehen Sie diesen einigenden Faktor, der auch im Heiligen Römischen Reich vorhanden war.
Ich denke, das ist ein großartiger Punkt, dass dies mit einer anderen kulturellen Vision einhergeht, aber diese kulturelle Vision hat auch außenpolitische Konsequenzen und eine wirklich umfassende Vision des europäischen Imperiums, die für Frankreich und Europa eine ganz andere Rolle in der Welt vorsieht. Und ich denke, das ist eine gute Überleitung zu dem, was ich als nächstes besprechen möchte, nämlich die Rolle Frankreichs in der Bibel und was die Bibel uns darüber sagt, was als nächstes auf Europa zukommt. Josué und Abraham, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und wir werden uns ansehen, was die Bibel über die Rolle des modernen Frankreichs und des modernen Europas zu sagen hat. Was sagt die Bibel über das moderne Frankreich? Überall auf der Welt glauben Millionen von Menschen, dass Gott persönlich in ihr Leben eingreift. Sie beten zu Gott, sie beteiligen ihn an den wichtigen Meilensteinen ihres Lebens. Aber wenn Gott in das Leben von Einzelpersonen eingreift, wenn er Gebete erhört, ist er dann auch in das Leben von Nationen involviert? Spielt er eine Rolle im Weltgeschehen? Nun, das tut er auf jeden Fall. In Daniel 4,17 zum Beispiel sagt Gott, dass er im Reich der Menschen regiert, dass er ihre Führer auswählt. In Matthäus 24 bezieht sich Jesus Christus auf die Prophezeiungen Daniels. Er spricht über biblische Prophezeiungen und darüber, was die Bibel über die verschiedenen Führer der Welt, über das Aufeinandertreffen von Armeen und wichtige Weltereignisse sagt. Die Bibel behauptet also, Ihnen etwas über moderne Nationen und Führer zu sagen. Glauben Sie daran? Viele sprechen nicht über biblische Prophezeiungen, weil sie sie nicht verstehen. Viele sprechen nicht über biblische Prophezeiungen, weil sie sie nicht verstehen. Sie verstehen nicht, welche Bibelstellen über welche Nationen sprechen. Unser kostenloses Buch, Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung von Herbert V. Armstrong, erklärt den Hauptschlüssel, der dieses Verständnis aufschließt. In diesem Buch schreibt Herr Armstrong, dieser Schlüssel sei die Kenntnis der erstaunlichen Identität des amerikanischen und britischen Volkes sowie des Deutschen in biblischen Prophezeiungen. Diese augenöffnende, verblüffende Identität ist der stärkste Beweis für die Inspiration und Autorität der Heiligen Bibel. Sie ist gleichzeitig der stärkste Beweis für die sehr aktive Existenz des lebendigen Gottes. Dieser Schlüssel entschlüsselt das Schicksal der Völker. Um diesen Hauptschlüssel zu verstehen und zu erhalten, brauchen wir ein wenig biblische Geschichte. Die biblische Nation Israel bestand aus 12 Stämmen, die früher von den verschiedenen Söhnen Jakobs oder Israels abstammten. In der Antike waren alle 12 Stämme Israel. Nach dem Tod von König Salomo teilte sich dieses Königreich Israel auf. Juda wurde zu einer eigenständigen Nation, während Benjamin bei Juda blieb. Und die anderen 10 Stämme waren ein eigenes Volk. Und diese nördlichen 10 Stämme, diese 10 Stämme ohne Benjamin und Juda, wurden im 8. Jahrhundert von Assyrien in die Gefangenschaft geführt. Und das war's dann. Sie verschwanden zu diesem Zeitpunkt aus der Geschichte. Das Volk Juda ging schließlich etwa 100 Jahre später in Gefangenschaft und kehrte schließlich aus der Gefangenschaft zurück. Und die heutigen Juden, die Nation Israel im Nahen Osten, stammen von dieser einen Nation Juda ab. Aber was ist mit den anderen 10 Stämmen? Sie sind für die Welt verloren. Historiker glauben im Allgemeinen, dass sie von den umliegenden Nationen aufgesogen wurden und einfach verschwunden sind. Sie sind praktisch ausgestorben. Was sagt Ihre Bibel dazu? Schauen wir uns 1. Mose Kapitel 49 an. In diesem Kapitel finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung, eine spezifische Beschreibung der einzelnen Stämme Israels und eine Beschreibung dessen, wie sie später als Volk aussehen würden, wenn sie nicht mehr nur ein einzelnes Volk waren, sondern zu großen Nationen herangewachsen wären. Aber schauen wir uns Vers 1 in 1. Mose 49 an. Hier heißt es: Und Jakob rief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, damit ich euch sage, was in den letzten Tagen über euch kommen wird. Dies ist eine Prophezeiung darüber, wie die einzelnen Stämme in den letzten Tagen sein werden. Wenn also 10 dieser Stämme ausgestorben sind, dann ist ihre Bibel falsch. Sie ist von Grund auf fehlerhaft und unzuverlässig. Und dieses ganze Kapitel in 1. Mose 49 ist einfach Unsinn, weil diese Stämme einfach verschwunden und ausgestorben sind. Nun, das ist ganz klar nicht der Fall. Wenn Sie beweisen wollen, dass die Bibel zuverlässig und genau ist, dann müssen Sie wissen, dass es diese Stämme hier irgendwo geben muss. Und das ist es, was Herbert W. Armstrong in seinem Buch beweist. Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung. Nachdem die nördlichen Stämme Israels von Assyrien gefangen genommen worden waren, wanderten sie nach Westeuropa ein. Großbritannien stammt von dem Stamm Ephraim ab, die USA stammen von Manasse ab, und Herr Armstrong liefert in diesem Buch den vollen Beweis dafür. Und einer der Punkte, die er in diesem Buch anführt, ist, dass Frankreich größtenteils von Ruben abstammt. In 1. Mose 49 und Vers 3 finden wir ein paar Aussagen über Ruben. Dort heißt es: Ruben, du bist mein Erstgeborener, meine Macht, der Anfang meiner Stärke, die Vorzüglichkeit der Würde, die Vorzüglichkeit der Kraft. Ruben war der erstgeborene Sohn Jakobs. Das verleiht ihnen eine gewisse Statur. Und wie es dort heißt, gibt es eine herausragende Würde, eine herausragende Macht. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele so enttäuschend war. Das ist etwas, diese Art von großen Zeremonien, die Frankreich normalerweise sehr gut gemacht hat. Es gibt eine Tradition der Exzellenz und Würde, die sie in diese Art von öffentlichen Spektakeln einbringen. In Vers 4 heißt es weiter: Unbeständig wie Wasser. Es gibt eine Instabilität. Und eines der Dinge, die Frankreich mit seiner Eröffnungszeremonie gezeigt hat, ist seine Neigung zu Rebellion und Revolution. Seit 1789 hat Frankreich 14 Verfassungen und 5 verschiedene Republiken gehabt. Das Land ist bekannt für seine Liebe zum Protest. Frankreich ist also eine Nation von Israel. Und nicht nur irgendeiner. Ruben ist der älteste Sohn von Jakob. In der 5. und 2. Chronik wird beschrieben, wie sie für das Erstgeburtsrecht, für den Löwenanteil des Segens, übergangen wurden, aber sie haben immer noch einen gewissen Status als ältester Stamm. Eine weitere Sache, über die Herr Armstrong in seinem Buch spricht, ist Deutschland. Und dass es biblisch gesehen das biblische Assyrien ist, die Nation, die Israel einst in Gefangenschaft nahm. Diese Gefangenschaft wurde viele Male vorhergesagt, bevor sie schließlich 718 bis 720 vor Christus stattfand. Aber all diese Prophezeiungen, die davon sprechen, dass Israel in die Gefangenschaft nach Assyrien gehen würde, waren doppelt. Viele dieser Prophezeiungen beschreiben auch eine Zeit des Paradieses, des Segens und des Überflusses, die auf diese Gefangenschaft folgen würde. Und das geschah in der Antike nicht, denn diese Prophezeiungen handelten von einer endzeitlichen Gefangenschaft in einem endzeitlichen Assyrien. Die modernen Nationen Israels werden wieder einmal von Deutschland gefangen genommen werden. Und was bedeutet das für Frankreich? Nun, wir haben uns das erste Buch der Bibel angesehen. Das letzte Buch der Bibel gibt uns weitere Einzelheiten über diese von Deutschland geführte Endzeitmacht. In Offenbarung Kapitel 17 und Vers 3 wird eine Frau beschrieben, die auf einem Tier sitzt. Im Buch Daniel wird ein Tier verwendet, um große Reiche zu beschreiben. Und es ist die gleiche Symbolik hier in der Offenbarung, Kapitel 17. Es ist ein Imperium, aber hier wird es von einer Frau geführt und das ist eine Kirche, wenn wir die Bibel ihre eigene Symbolik interpretieren lassen. Hier haben wir also ein Reich, das von einer massiven, politisch verbundenen Kirche geführt wird. Damit ist eindeutig das Heilige Römische Reich in Europa gemeint, das von der katholischen Kirche geführt wurde. In Vers 10 von Offenbarung 17 heißt es: Und es sind sieben Könige, fünf sind gefallen, und einer ist, und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er fortfahren. Nach einer kurzen Zeitspanne steigt das Heilige Römische Reich auf und fällt. Es gibt eine Reihe von Königen, die das Heilige Römische Reich wieder auferstehen lassen. Es fällt, es geht unter, nur um einige Jahrzehnte später wieder aufzuerstehen. Und das ist genau das, was wir in Europa erlebt haben. Aber in diesen Versen verbirgt sich eine erstaunliche Prophezeiung. Als Gott diese Prophezeiung offenbarte, geschah dies während der sechsten Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches. Fünf davon liegen in der Vergangenheit, eine wird noch kommen. Und tatsächlich offenbarte Gott, Herbert Armstrong, diese Prophezeiung zur Zeit Hitlers und Mussolinis, während der sechsten Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches. Und beachten Sie ein Detail über die siebte Auferstehung, diese letzte Auferstehung, diesen letzten Aufstieg und Fall, Vers 12. Und die zehn Hörner, die Sie sahen, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber Macht als Könige empfangen haben. Eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einen gemeinsamen Willen und werden dem Tier ihre Macht und Stärke geben. Bei dieser letzten Auferstehung geht es also nicht nur um Deutschland. Es gibt zehn Könige. Andere Nationen kommen und schließen sich ihnen an und geben dann ihre Kraft und Macht an dieses Gesamtreich ab. Darunter wird auch Frankreich sein. Daniel, Kapitel 2, beschreibt genau das Gleiche, nur mit anderen Symbolen. Stattdessen gibt es eine riesige Statue, die eine Abfolge von Weltreichen darstellt. Ihre Füße haben zehn Zehen, die auf die zehn Nationen zeigen, die diese letzte Inkarnation des Römischen Reiches ausmachen. Und im zweiten Kapitel von Daniel heißt es, dass diese Füße aus einer Mischung aus Eisen und Ton bestehen, sodass sie teils stark und teils zerbrochen sind. In unserer Broschüre Daniel entschlüsselt die Offenbarung, schreibt Herr Fleury, dass einige der verlorenen Stämme Israels verärgert sind und Gott sie formen und gestalten will. Beispiel Jeremia 18,6. Doch Israel weigert sich. Hier in der Macht des Tieres ist Israel mit den Heiden vermengt. Sie können sich im Notfall zusammentun, aber die Einheit wird nicht von Dauer sein. Es ist ein geteiltes Reich. Und dann sagt er, dass die Tatsache, dass Israel mit anderen Ländern vermischt ist, wie zum Beispiel Frankreich, es von Natur aus schwach macht. Es wird nicht lange Bestand haben. Und Frankreich hat eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Römischen Reich, die sogar so weit ging, dass es einen wichtigen Teil des Heiligen Römischen Reiches bildete. Eine Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches unter Napoleon zum Beispiel. Sie werden also eine dieser zehn Nationen sein, einer dieser zehn Könige. Das gibt dem Heiligen Römischen Reich seine Kraft und Macht. Das bedeutet, dass sie Großbritannien und den Vereinigten Staaten den Rücken kehren werden. Sie werden sich auf die Seite der Entführer stellen. Wir sehen das bereits an der Außenpolitik von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der eindeutig mit Amerika brechen will, damit Europa seine eigene autonome Supermacht sein kann, wie er sagt. Und Sie sehen bereits, warum bei diesen Olympischen Spielen die Kultur, die bei der Eröffnungszeremonie zu sehen war und die so viele Menschen abgestoßen hat, woher kam sie letztlich? Letztlich kam sie aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Wissen Sie, die USA und Großbritannien haben eine Kultur, die dekadent aussieht, die dekadent ist und sich im Niedergang befindet. und das Heilige Römische Reich, dieses konkurrierende Imperium, diese Kultur und dieses System hat sich mit Frankreich überworfen. Ein Teil der alten Geschichte Rubens deutet diesen Verrat bereits an. In 1. Mose 37 wird beschrieben, wie sich die anderen Söhne Jakobs gegen Josef, den Vater von Großbritannien und Amerika, wenden. Ruben, der Vater Frankreichs, versucht irgendwie sie aufzuhalten, aber ihm fehlt der Mut, so aufzutreten, wie er es als ältestes Kind, als derjenige mit der Autorität, als derjenige, der an der Stelle seines Vaters steht, sollte. Stattdessen geht er eine Art Kompromiss ein. Er überredet die Brüder, Jakob nicht zu töten, sondern ihn zum Sterben in einer Grube liegen zu lassen. Und Ruben plant, später zurückzukommen und ihn zu retten. Aber während er weg ist, beschließen die anderen Brüder, ihn in die Sklaverei zu verkaufen. Und Ruben erzählt dem am Boden zerstörten Vater von Josef nie, was passiert ist, dass sein Sohn tatsächlich noch lebt und in Ägypten ist. Er lässt ihn in dem Glauben, dass sein Sohn tot ist. Und in unserer Ausgabe des Magazins Posaune schreibt Herr Flurry, dies sei Geschichte, und zwar im Kontext der Endzeitprophetie. Diese Geschichte wird sich wiederholen. Frankreich wird sich wieder einmal nicht für Josef, für Großbritannien und Amerika einsetzen. Sie werden beiseite stehen und vielleicht denken, naja, wenn wir einen Kompromiss mit der Macht des Tieres eingehen und hier eine Rolle spielen, dann können wir vielleicht seinen Angriff abmildern und ihm von innen heraus etwas helfen, anstatt vergeblichen Widerstand zu leisten. Aber Herr Flurry sagt in diesem Artikel, dass es einen Punkt geben wird, an dem Deutschland in den vollen Angriffsmodus gegen Amerika und Großbritannien geht. Viele Prophezeiungen deuten darauf hin. An diesem Punkt wird Frankreich denken, worauf haben wir uns da eingelassen? Aber dann wird es schon zu spät sein. Sobald sie die Macht der Bestie sehen, die sie ermächtigt haben, werden sie erkennen, was los ist. Wenn sie erst einmal die Macht der Bestie sehen, die sie ermächtigt haben, und erkennen, zu welch verheerenden Folgen sie beigetragen haben, werden die Franzosen wie einst Ruben zutiefst schockiert sein. Aber letztendlich werden sie beiseite stehen und das Geschehen ermöglichen. Dies wird nun zu einer Menge Verwüstung und Korrektur für Großbritannien, Amerika, Frankreich und sogar Deutschland führen. Aber es gibt auch fantastische gute Nachrichten, die in diesem Buch zu finden sind. Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung. All dies ist Teil von Gottes Plan. All diese Nationen und die ganze Welt zu korrigieren. Und schließlich führen wir der Welt unsere Sünden vor Augen, wie wir es bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gesehen haben. Diese Sünden verursachen den Zusammenbruch von Familien, den Zusammenbruch von Nationen und eine Menge Leid. Aber Gott erhebt das Heilige Römische Reich gerade jetzt als Teil seines Plans, die ganze Welt zu sich zu bekehren. Großbritannien, Amerika, Frankreich, Deutschland, Russland, China, alle. Und Sie müssen diese Hoffnung und diesen Plan verstehen. Und unser kostenloses Buch, die USA und Großbritannien in der Prophezeiung, wird Ihnen dabei helfen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zur heutigen Sendung haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Bitte melden Sie sich bei uns. Sie können diese E-Mail info@dieposaune.de verwenden. Machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit einem letzten Beitrag, der einen etwas anderen Blick auf die Olympischen Spiele wirft. Kommen zurück zu Trumpet World. Wir haben über Frankreich, seine Rolle in der Welt und seine Rolle in der biblischen Prophezeiung gesprochen. Jetzt ist Jeremiah Jack bei mir, um einen positiven Blick auf die Olympischen Spiele zu werfen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Der Apostel Paulus war sehr inspiriert von den isthmischen Spielen, einem antiken Verwandten der Olympischen Spiele. Er beschreibt viele Parallelen dieser Spiele für den modernen Christen, und das ist, glaube ich, das Thema eines Artikels, an dem Sie gerade arbeiten. Jeremia.
Sicher. Ja. In diesem Moment treten also in Paris auf Bahnen und Trampolinen, in Schwimmbecken und Flussläufen, auf Ringermatten und im Velodrom die besten Athleten der Welt gegeneinander an. Und sie nehmen, wie sie sagten, an einer Tradition teil, die Jahrtausende zurückreicht. Die Olympischen Spiele wurden im 8. Jahrhundert vor Christus in Olympia, Griechenland, ins Leben gerufen. Seitdem haben sie die Aufmerksamkeit von Sportbegeisterten und fast allen anderen, die sie gesehen haben, auf sich gezogen. Die modernen Spiele gehen über den typischen Sportmarkt hinaus und fesseln die weltweite Aufmerksamkeit wie kaum etwas anderes. Und das liegt zum einen daran, dass sie den Zuschauern das Gefühl geben, mit einer globalen Gemeinschaft verbunden zu sein und zum anderen daran, dass sie eine Art fesselnden Mikrokosmos nationaler Rivalitäten und Wettbewerbe bieten. Aber der Hauptgrund, warum so viele das Spiel so begeistert verfolgen, ist einfach die schiere Athletik, das unerreichte Maß an inspirierender Athletik, das sie an den Tag legen. Schon im antiken Griechenland strebten die Olympioniken danach, die Eigenschaften der homerischen Krieger nachzuahmen. Viele dieser frühen Teilnehmer lebten in Zeiten des Friedens, aber sie ließen sich von Geschichten inspirieren, die sie über die Stärke von Ajax und die Schnelligkeit von Achilles, die Kraft von Odysseus und die Arete, also die Exzellenz und Entschlossenheit von Männern wie Diomedes, gehört hatten. Der Wunsch der alten Griechen, diese Art von kriegerischen Idealen auch in Friedenszeiten zu demonstrieren, trieb viele von ihnen dazu, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und dort strebten sie mit glanzvollen Leistungen nach Ruhm auf dem Feld der Leichtathletik und nicht auf dem Feld der Schlacht. Heute, im modernen Zeitalter der Technologie, streben die Athleten wirklich danach, die Rekorde mit der Stoppuhr und dem Maßband in den Schatten zu stellen. Und natürlich streben sie immer noch nach präzisen, anspruchsvollen Spitzenleistungen. In ihrem Streben nach Spitzenleistungen messen sie sich nicht nur mit ihren heutigen Konkurrenten, sondern auch mit allen Athleten, die vor ihnen gelebt und Rekorde aufgestellt haben. Dieses ehrgeizige Streben kann nicht ohne große Mengen Areteland unternommen werden. Das Streben nach dieser Art von Spitzensport ist sehr inspirierend zu sehen. Und die Bibel nutzt dies sogar, um den Christen einige tiefgreifende Lektionen zu erteilen. Im ersten Jahrhundert nach Christus, als der Apostel Paulus seine Briefe schrieb, waren die Olympischen Spiele enorm populär. Und Paulus' Vertrautheit mit verschiedenen Wettkampfsportarten hat einige seiner wirkungsvollsten Analogien hervorgebracht. Alle 4 Jahre fanden in der schmalen Landenge von Korinth die sogenannten isthmischen Spiele statt, die Sie soeben erwähnt haben. Und der Kommentar von Jameson Fawcett und Brown weist darauf hin, dass Paulus' Sportanalogien für die Gemeindemitglieder in Korinth besonders eindrucksvoll gewesen wären, gerade weil diese Olympischen Spiele, diese isthmischen Spiele, dort stattgefunden haben. In dem Kommentar heißt es, die isthmischen Spiele seien für die Griechen eher eine Leidenschaft als ein bloßes Vergnügen gewesen. Daher eignen sie sich auch als Bild für den christlichen Ernst. Diese Wettkämpfe waren für die Korinther, die in unmittelbarer Nachbarschaft lebten, ein Gegenstand patriotischen Stolzes. Zitat Ende. Der Apostel Paulus kannte also die Spiele und ihre enorme Popularität, und er sagte den Gemeindemitgliedern in Korinth, dass das Leben eines Christen dem Streben nach dem Sieg ähnelt, das sie in den Läufern sahen, die an diesen Spielen teilnahmen. In 1. Korinther 9,24 schrieb er: Wisst ihr nicht, dass die, die in einem Wettlauf laufen, alle laufen, nur einer erhält den Preis? Lauft also, damit ihr den Preis erhaltet. Zitat Ende. Paulus wies auch darauf hin, dass der Einsatz für einen aufstrebenden Christen viel, viel höher ist als der eines Sportlers. In Vers 25 heißt es, dass sie, diese olympischen Athleten, sich anstrengen, um eine vergängliche Krone zu erlangen, wir aber eine unvergängliche. Er betont also, dass das Einzige, was die Olympioniken wirklich erhalten, eine Auszeichnung ist, die irgendwann zu Staub zerfällt, während ein Christ nach dem Leben strebt, dem wahren Leben, das ewig währt. Paulus erklärt weiter, dass er sich bis zum Äußersten angestrengt hat, um diese unvergängliche Krone des ewigen Lebens nicht zu versäumen. In den Versen 26 und 27 schreibt er: Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Dies sind nur einige der Passagen, in denen der Apostel Paulus seine christlichen Brüder auf die besten Athleten ihrer Zeit hinweist. Es war eine Analogie, die er oft verwendete, weil diese Athleten, wie die heutigen Wettkämpfer in Paris, vor Leidenschaft, Eifer und dem tief verwurzelten Drang strotzten, in ihrem Sport wahre Exzellenz und Charakter zu beweisen. Auch wenn sie dafür ihren Körper mit den mühsamsten Trainingsmethoden und Selbstdisziplin unterwerfen mussten. Die Bibel macht deutlich, dass Eifer für das Leben eines Christen grundlegend ist. Das geht aus Passagen wie Jesaja 50, 9 bis 17 hervor. und sie macht deutlich, dass Selbstdisziplin eine absolute Notwendigkeit für jemanden ist, der danach strebt, wie Christus zu leben. Sprüche 25, 28 zeigt, dass die Bibel auch in Passagen wie Kolosser 3, 23 offenbart, dass Christen darum ringen müssen, ihr Herz tief in alles, was sie tun, zu investieren. Und sie zeigt an Stellen wie Matthäus 5, 48, dass sie danach streben müssen, vollkommen zu werden. Und dann zeigt Philipper 4, 4, dass ein Christ all dies mit Freude tun muss. Es stimmt, dass olympische Wettkämpfe oft zu einem Mikrokosmos der Rivalitäten zwischen Nationen werden und den Egoismus und die Aggression der Athleten zum Vorschein bringen können. Aber diese Weltklasse-Athletik kann auch Anlass für den edelsten Eifer und die größte Leidenschaft sein. Und sie kann zeigen, welche Höhen der menschliche Geist zu erreichen vermag. Wenn Sie sich also zu den Hunderten von Millionen Menschen gesellen, die die Olympischen Spiele in Paris verfolgen, dann hoffe ich, dass Sie über die Selbstdisziplin nachdenken, die diese Athleten aufbringen müssen, um sich selbst so gut zu beherrschen. Und dass Sie über die schiere Anstrengung nachdenken, die Sie in Ihrem Streben nach Spitzenleistungen und nach einer Medaille aufbringen und die geistlichen Parallelen in Betracht ziehen.
Vielen Dank dafür, Jeremiah. Ich denke, das ist eine großartige Perspektive, die man beim Betrachten dieser Spiele einnehmen kann. Es gibt einfach so viele Geschichten, die voller Lehren für das christliche Leben sind. Ich meine, wenn ich mir heute einige der Geschichten ansehe, dann bin ich normalerweise kein großer Sportfan, aber das hier hat mich auf den Gedanken gebracht, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen sollte. Ich weiß nicht, ob Sie den Bericht über den Briten Tom Pidcock gesehen haben, der im letzten Jahr in Japan die Goldmedaille im Mountainbike-Rennen gewonnen hat. Er war beim Mountainbiking dabei. Dieses Jahr ist es, glaube ich, eine 2,7 Meilen lange Strecke mit 8 Runden. Er ist schon halb durch. Er ist in der 4. Runde. Er bekommt eine Reifenpanne. Ich meine, im Grunde scheint es das gewesen zu sein. Er ist am Ende. Er muss unglaublich sein, nicht nur im Rennen, sondern auch im Beheben von Reifenschäden. Er hat es repariert, aber er liegt immer noch 40 Sekunden hinter dem Führenden und bei einem olympischen Wettbewerb sind 40 Sekunden ein großer Rückstand. Er hat die Hälfte des Rennens hinter sich und noch 4 Runden vor sich. Er dachte nicht, dass er gewinnen würde. Er dachte nicht unbedingt, dass er den Rückstand aufholen würde, aber er sagte sich einfach, dass es ein Kampf ist und dass man es einfach versuchen muss. Und genau das hat er getan. Er lag 40 Sekunden zurück. Er hat hart gekämpft. In der letzten Runde war er nur noch ein paar Sekunden hinter dem Führenden. Es sah immer noch so aus, als ob er nicht ganz an ihm vorbeikommen würde. Er nahm eine ungewöhnliche Route um einen Baum herum, nutzte dies, um in Führung zu gehen und holte die Goldmedaille. Ich meine, das war einfach ein absolut unglaublicher Moment. Aber wie Sie schon gesagt haben, denke ich, dass Sie Ihre Perspektive im Auge behalten sollten. Ich meine, was für eine Lektion für uns, dass es Zeiten gibt, in denen es einfach so aussieht, als ob man am Ende ist. Welchen Sinn hat es dann noch weiterzumachen? Das Gold ist weg. Der Preis ist weg. Es ist unmöglich. Aber er stand einfach wieder auf, trat weiter in die Pedale, gab nicht auf und schaffte dieses unglaubliche Comeback. Sie sehen also so viele dieser Lektionen. Vielen Dank, dass Sie uns helfen, all diese verschiedenen Sportereignisse mit diesem Gedanken zu betrachten.
Nun, vielen Dank für die Einladung.
Nun, das ist alles, wofür wir heute bei Posaune World Zeit haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Wir melden uns am Freitag wieder. Und bis dahin beobachten Sie weiter Ihre Welt.